Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Bombay Talkies. Ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst. Wie ihr wisst, haben wir den letzten Monat ausgesetzt. Das hatte zeitorganisatorische Gründe. Und wir haben uns halt auch gedacht, dass das Thema der neuen Folge halt so wichtig ist, dass wir uns halt auch wirklich die Zeit nehmen wollen, um das halt auch wirklich verantwortungsvoll zu besprechen und aufzubereiten. Und das Thema der heutigen Folge ist Medien und Medienlandschaft. Also wir werden uns vor allem auf die Medien in indischen Filmen, aber vor allem auch in Indien genauer angucken und im Hinblick auf die deutsche Medienlandschaft auch immer so ein bisschen vergleichen und gucken, okay, wie sieht es zum Beispiel in Deutschland aus, wie funktionieren deutsche Medien, dass man halt auch so ein bisschen so einen Vergleichspunkt hat, um halt zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und genau, ich hoffe, ihr konntet euch die Zwischenzeit so ein bisschen mit anderen Podcasts vertreiben. Mhm. Und zwar Im Kasten ist ein Podcast, den ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe. Das ist der Podcast von unserem Bundesfreiwilligendienstleistenden aus dem Benno-Haus. Und das ist ein Film- und Serienpodcast. Und ich fand es richtig cool, dass die Jungs, die haben nämlich ganz am Anfang ihre eigenen Lieblingsfilme vorgestellt und die auch besprochen. Und irgendwann kamen die dann auf mich zu und meinten so, hey Caro, willst du uns nicht mal ein paar indische Filme empfehlen? Und da, das wird bestimmt jeder Fan des indischen Kinos wissen, wie sich das anfühlt. So, okay, oh mein Gott, wie soll ich das denn auf einen Film runterbrechen? Das geht eigentlich gar nicht. Und ich habe denen dann wirklich so eine ganze Liste geschickt mit ganz vielen unterschiedlichen Filmen und habe dann auch immer in Klammern geschrieben, ob da jetzt Songs drin sind oder nicht. Also das ist eine ganz komische Angewohnheit, finde ich, vom deutschen Publikum. Das kennst du bestimmt auch, Vera, dass die Freunde irgendwie fast schon allergisch reagieren auf genau. Songs.
Ja, wir hatten da auch eine ganz interessante Diskussion auch zwischendurch jetzt bei Facebook irgendwie. Es ist ja wirklich ganz witzig. Ich war mir nämlich gar nicht sicher, hast du auch Filme mit Songs dann vorgeschlagen? Aber die haben die dann einfach nicht genommen, oder? Also
das ja, war, die haben vorrangig... Ja, die haben vorrangig Filme genommen, die eher weniger Songs drin hatten, aber Andadun zum Beispiel hatte Songs und das war der Film der ersten Folge. Odita Panjab hat ja auch Songs und da kann ich schon mal sagen, der kam jetzt nicht so gut an, der Film.
Ich konnte mich ehrlich gesagt, weil ich hatte die Folge jetzt gerade auch nochmal gehört, konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass da ein Song drin war.
Ja, ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass da Songs drin waren. Ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, aber ja, keine Ahnung.
Ja, wir merken das ja auch nicht mehr so wirklich. Bei uns ist das mittlerweile halt schon wirklich ziemlich normal.
Ja. Was für eine Diskussion auf Facebook war das denn?
Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich hatte diesen Bagger-Meme hatte ich benutzt für so ein Ding. Und dann habe ich gesagt, Bollywood-Klischee ist das fette Schiff. Und und Fans mit in Gesprächen mit Freunden, die sind ja kleine Bagger, die dann die ganze Zeit versuchen, Urteile abzubauen, weißt du?
Ja.
Ich fand es recht passend und ich glaube, andere fanden das zum Teil auch. Aber gleichzeitig merkst du halt auch, also ich meine, viel von den Sachen, die Klischees sind, finden halt, das haben wir auch in der ersten Folge drüber geredet, finden ja viele Fans total geil. Und ich will das denen ja nicht rausreden. Ich finde nur, ich fände es schön, wenn sie auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass wir ja auch andere Filme geil finden und die für uns auch indisches Kino sind.
Ja, ich fand das auch voll spannend. Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr gefreut habe. Und die letzte Folge fand ich ganz besonders schön. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, weil das Fazit ja insgesamt sehr, sehr positiv war. Okay. Also
ja.
Und es war auch interessant, sich die Blickwinkel so ein bisschen anzugucken von den Jungs. Also was denen jetzt aufgefallen ist, was mir jetzt zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist oder was für mich keine besondere Rolle gespielt hat oder was ich vielleicht auch anders assoziiere. Und das ist mir halt ganz besonders aufgefallen, dass zum Beispiel, vor allem bezogen auf die Musik, bei den Jungs war es dann halt eher so, dass die das teilweise so ausgedrückt haben, so okay, die Musik war jetzt sehr westlich. Und als ich den Podcast gehört habe, dachte ich so, okay, aber was ist denn westliche Musik? Also so, ich meine,
wir hören halt regelmäßig Musik aus Indien und die ist halt sehr, sehr unterschiedlich zum Teil. Also das ist halt sehr klassisch.
Ja, eben.
Das ist ja auch sehr Popmusik. Und klar, ich meine, dann ist da eher vielleicht mal eine Tabla drin oder irgendwie so ein spezieller indischer Rhythmus, der ist ja schon da. Klar, ich meine, für uns ist es halt völlig normal und es gibt ja auch sehr viel Fusion und aber ganz ehrlich, also wenn ich westliche Filme gucke, die ganzen Streicher nerven mich manchmal auch. Also,
ja.
Das ist halt auch irgendwo Gewohnheits- und Geschmackssache.
Aber ich fand es gut, dass die Jungs sich daran getraut haben und dass die ja, wie gesagt, die Bereitschaft hatten, Perspektiven anzunehmen, die nicht ihre eigenen sind. Und das ist im Prinzip für mich das, was Filme gucken so spannend macht. Weil klar, du hast halt eben die Möglichkeit, Filme zu sehen, die dein Weltbild bestätigen, die das bestätigen, was du kennst, die das zeigen, was du siehst und das, das darstellen, was du schon weißt. Aber ich finde, das ist für mich nicht die Essenz vom Filme gucken. Ich gucke nicht Filme, um das zu sehen, was ich schon weiß und um das zu hören, was ich hören will. Also klar, auch, aber es soll ja irgendwie zum Nachdenken anregen oder es soll ja auch irgendwie neue Perspektiven aufmachen, weil sonst kann ich mir die Zeit auch sparen. Also, naja, keine Ahnung, aber da hat, glaube ich, jeder nochmal einen anderen Ansatz. Anscheinend ist es dann halt auch wirklich sehr gut angekommen. Also da nochmal ein Danke an die Jungs und ich fand es auch wirklich cool, dass sie das gemacht haben. Also ich habe auch wirklich niemanden gezwungen, das zu machen.
Ich finde das super, auch von mir nochmal. Herzlichen Dank, dass Sie da dafür so offen waren. Ich habe schon gemerkt, das war eine Bandbreite, auch wie freiwillig Sie das gemacht haben. Mega cool. Und ich finde es einfach, ich konnte auch total Kritikpunkte auch oft nachvollziehen. Also ich fand zum Beispiel, ganz interessant fand ich zum Beispiel, dass sie darüber geredet haben, dass Leute ständig geschlagen wurden in diesem Film. Und darüber werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal reden, weil ich finde schon, ja, Polizeigewalt, das ist nämlich auch ein Thema, was ja schon auch mit Berichterstattung und durchaus auch irgendwie zusammenhängt, wie wir hier merken. Ja, also ich finde auch, auch in Filmen, in indischen Filmen nervt es mich sehr oft, wenn die Helden dann im Verhör Leute vermöbeln, um irgendwie Antworten zu bekommen. Und ich denke halt auch nicht, dass das wirklich so gut funktioniert. Aber es ist wahrscheinlich die Realität in vielen Stellen. Und es kommt natürlich auch sehr darauf an, wer gerade verhört wird.
Eben, ja. Ja, und den Aspekt finde ich auch super interessant, weil an einer Stelle meinten die Jungs, glaube ich, dass die Polizisten in indischen Filmen nicht so gut wegkommen. Und ich denke mir so, naja, ich habe euch nur die Filme, also natürlich gibt es auch eine ganze Spannbreite an Filmen, die sehr positiv über Polizisten berichtet. Also ich meine, du hast da ja Sing Gam oder auch...
Ja, die Rohit Shetty.
Genau, die ganzen Rohit Shetty-Filme, die sind ja alle, also das ist ja eine pure Propaganda im Prinzip, aber die habe ich alle nicht mit reingenommen, also ganz bewusst nicht mit reingenommen.
Ja,
aber ich finde es auf jeden Fall super spannend und gerade beim letzten Film bei Talwar fand ich es auch ganz lustig, dass Ole, einer der Jungs, meinte, dass er ganz am Anfang dachte, dass es ein super schlechtes Drehbuch ist, weil es halt eben so unrealistisch ist. Also weil halt irgendwie ganz viele Plot-Twists passieren und ganz, ganz viele neue Charaktere dazukommen, obwohl der Film schon bald vorbei ist. Und erst zum Ende hin ist ihnen aufgefallen, dass es... auf einer wahren Begebenheit beruht und dann wurde dem Film halt ganz, ganz viel verziehen.
Ja, nee, also das fand ich auch ganz spannend, weil das Ding ist natürlich, ich fand es ja auch mal ganz witzig, dass sie dann gesagt haben, das sei für ein Design eher für ein westliches Publikum gemacht, was ja Schluss ist. Aber klar, bei Talwar merkt man ja auch total, die sind natürlich für ein indisches Publikum gemacht und das indische Publikum kannte diesen Fall. Und das konnte da auch eigentlich fast gar nicht irgendwie dran vorbeikommen. Das war im Prinzip ähnlich wie der Fall von Sushant Singh Rajput, über den wir ja in der zweiten Folge auch kurz geredet haben. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel der Journalist Arnab Goswami, über den ich auch später noch reden werde, dass der auch in dem Fall sehr dazu beigetragen hat, wie der sich entwickelt hat. Und das war halt auch, also das ist dann halt auch so, dann kommen die Medien da auch sehr negativ weg, ne? Also ich meine, wir sind da auch wirklich sehr viel Medienkritik üben heute. Wir werden aber auf jeden Fall auch zeigen, dass es halt Journalisten gibt und Journalistinnen, die halt versuchen, halt gute Arbeit zu leisten, aber die haben halt echt, es ist halt echt ein bisschen härter in manchen Ländern. Und ja, Caro wollte uns ein bisschen was davon erzählen, wie denn zum Beispiel auch unser Rundfunksystem und unser Fernsehsystem, Mediensystem aufgebaut ist.
Genau. Medien haben halt eine sehr große Bedeutung in der Gesellschaft und gerade auch mit den neuen Medien kommt halt immer mehr Bedeutung hinzu und so grundlegende Funktionen von Medien, wenn man sich überlegt, okay, warum gibt es Medien überhaupt, sind ja erstmal, dass sie informieren sollen und durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen sollen. Runtergebrochen gesagt. Und in Deutschland kam es damals in der NS-Zeit zu einem Missbrauch der Medien. Es wurde also ganz genau vorgeschrieben, worüber und was berichtet werden konnte. und Medien sollten nur noch die Ideologie der Nationalsozialistinnen verkünden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann zu einer Neuordnung des Rundfunksystems. Medien sollten unabhängig und staatsfern sein, so wie wir den öffentlichen Rundfunk auch kennen. Und dieser Kerngedanke drückte sich halt eben in der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus und wurde eben nach dem britischen Modell der BBC, also in Form von so selbstständigen Anstalten organisiert. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den sogenannten Programmauftrag. Und was bedeutet Programmauftrag? Die Öffentlich-Rechtlichen sollen eine sogenannte Grundversorgung darstellen. Das heißt, sie müssen ein umfassendes Programmangebot bieten, von Information über Bildung bis zur Unterhaltung, und müssen natürlich die Meinungsvielfalt darstellen und auch eben die Gesellschaft abbilden. Natürlich ist halt auch das immer... Ja, also Medien kann man nicht sollte man nicht unkritisch konsumieren. Das ist super, super wichtig. Ich habe da halt auch so eine ganz ambivalente Sicht auf das Ganze. Also weshalb ich überhaupt die Ausbildung angefangen habe und weshalb ich überhaupt hier, also mich entschieden habe, hier in Benno's zu arbeiten, weil es halt eben, einerseits liebt man es und andererseits hasst man es, weil es halt so... Ja, weil es halt so tricky ist, weil du halt ständig, einerseits bist du froh, dass du in einem Land lebst, was halt eben dieses duale Rundfunksystem hat, und andererseits ist es halt so, dass du Dinge eben nicht einfach blind hinnehmen musst. Also da ist dann halt nochmal das Stichwort Medienkompetenz, aber ich mach mal erstmal ein bisschen weiter. Mit der Einführung des privaten Fernsehens Anfang der 80er Jahre setzte sich dann ein duales Rundfunksystem in Deutschland durch. Und das duale Rundfunksystem bedeutet so viel wie die Regelung oder die Koexistenz zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die sich aber in Organisation und Finanzierung unterscheiden.
Weil das Ding ist, also ich hatte ja auch mit Meeru Jaffer, das ist eine indische Journalistin, die halt wirklich auch schon, die ist halt schon etwas älter und hat zum Beispiel auch in den 70er Jahren den Ausnahmezustand unter Indira Gandhi mitgekriegt, wo ja auch Pressefreiheit nicht so einfach war. Im Prinzip ist es ähnlich. Ich finde, man kann das dann auch so ein bisschen sagen, dass das, also nicht, man kann es jetzt nicht wirklich vergleichen, aber klar, die haben auch mit diesem Vorbild der BBC angefangen, als das Land dann gegründet wurde. Und da haben sie dann wahrscheinlich auch gemerkt, okay, wir müssen hier noch ein bisschen nachjustieren. Und man hat dann angefangen zu überlegen, es gab ein Komitee, das irgendwie sicherstellen wollte, dass Radio und Fernsehen unabhängig bleiben sollen und dass das nicht irgendwie von der Regierung missbraucht werden darf. Dann gab es, also das war in den 70ern, also dann da hat das angefangen. Ungefähr 20 Jahre lang haben die dann irgendwie darüber nachgedacht, wie das genau aussehen soll. Und dann gab es diesen Prasar Bharati Act. Und also die Journalistin findet auch, der klang wirklich sehr schön. Es ging dann schon darum, dass die Medien quasi im Dienste der Öffentlichkeit stehen. Das Problem ist nur, dass halt der Leiter des Ganzen wurde dann von der Regierung schon immer noch empfohlen. Und das Gehalt wurde halt auch von der Regierung gezahlt, ne? Also das sind dann halt immer so diese Grenzen. Aber gleichzeitig muss man halt immer gucken, wie entwickelt sich das weiter. Und sie findet zum Beispiel auch, die Rolle der Medien ist halt auch Vermittler, auch von verschiedenen Gruppen. Und ich glaube, das ist vielleicht in Indien nochmal, das ja ein wirklich sehr diverses Land ist, nochmal eine Runde wichtiger, als es hier in Deutschland am Anfang auch der Fall war. Und ich denke, es wird hier jetzt auch wichtiger.
The media was the medium, the messenger, that connected different communities, the diverse communities and society. But right now the media is creating divisions within the different communities in our society. You know, so the role of the media seems to have changed. The media itself has changed its own role.
Genau, aber also ich finde es auch super wichtig, und ich finde gerade, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es in anderen Ländern wichtiger ist. Also klar, in Indien ist die Situation einfach eine ganz andere und die ist vielleicht auch gar nicht zu vergleichen mit Deutschland.
Ich denke nur einfach, das war halt von Anfang an ein sehr viel diverseres Land, weil es einfach auch viel größer war. Deswegen war das von Anfang an, glaube ich, sehr ein Faktor, der da auch schon einbezogen wurde.
Und, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber ich finde, und das ist halt auch ganz interessant, weil wir jetzt auch in der Schule zum Beispiel darüber geredet haben, was jetzt im Medienstaatsvertrag zum Beispiel anders ist. Und der Medienstaatsvertrag hieß halt vorher Rundfunkstaatsvertrag und hat halt eben diese Koexistenz von privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geregelt. Und die Frage ist dann halt so, okay, jetzt kommt sowas wie Social Media dazu und auch dort findet sowas statt wie Hate Speech oder auch Gewalttaten. Und was macht man damit? Also kann man es anzeigen und ab wann kann ich es anzeigen? Was kann ich tun? Kann ich das melden? Wie kann ich das moderieren? Wie kann ich gucken, dass da irgendwie angemessen miteinander gesprochen wird und so weiter?
Das ist auch die Pressefreiheit gerecht. Das ist halt auch immer, ja.
Genau, genau. Und ich würde sagen, im Hinblick darauf wird es auf jeden Fall wichtiger, aber das ist halt bezogen auf die ganze Welt, weil wir dem Ganzen halt eben ausgesetzt sind. Also ausgesetzt klingt so negativ. Ich will das gar nicht so schlecht darstellen lassen, so soziale Medien. Aber das Ding ist halt eben, dass Medienkompetenz da halt ein super, super wichtiges Stichwort ist, weil halt eben, und das merke ich halt auch immer, immer wieder im Alltag, dass es halt einfach an jeder Ecke fehlt.
Ja,
so an Medienkompetenz. Ja. Und das hat man ja auch.
Das ist schwierig und wir befassen uns auch jeden Tag irgendwie mit Medien. Ne? Also wir machen das ja ständig.
Ja.
Aber ja. Ja, und ich glaube, manchmal ist es Leuten einfach nicht so bewusst, auch was sie teilen oder ob man da vielleicht nochmal gucken sollte, was ist denn da die Quelle? Solche Sachen halt. Ne?
Ja. Ja. Eben das verantwortungsvolle Einordnen von Quellen ist halt eben so, das geht komplett unter, habe ich zumindest so das Gefühl bei den meisten, dass da halt gar nicht so genau drauf geachtet wird, okay, wer ist der Adressat, wer ist der Autor oder die Autorin und in welcher Beziehung steht er oder sie zu dem Thema. Das sind super wichtige Dinge, die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Deshalb das kritische Auseinandersetzen mit Medien fehlt halt super oft, weil halt eben so viel passiert, weil man hat den ständigen Zugang zu Neuigkeiten, zu News.
Ja.
Du kriegst ja auch so Push-Benachrichtigungen oder so und kannst ja auch die ganzen Apps und so weiter runterladen und manchmal habe ich so das Gefühl, also das zieht sich halt wirklich durch jede Bereiche quasi hindurch, dass da halt einfach nicht genau genug hingeguckt wird.
Ja.
Und ich finde ein ganz, traurig will ich das nicht unbedingt nennen, aber halt ein ganz bezeichnendes Beispiel vielleicht ist auch die Corona-Berichterstattung.
Mhm.
So, wo halt nochmal aufgefallen ist, wie gehen Menschen mit Informationen um, wie vertrauensvoll verhalten sie sich auch gegenüber den unterschiedlichen Berichten, die da entstehen und so weiter.
Ja.
Und was wird konsumiert?
Also was mich zum Beispiel mega genervt hat jetzt in den letzten Wochen, ist auch, dass man immer so getan hat. Ich meine, klar waren wir alle mega frustriert. Also ich fand auch wirklich so, im letzten Monat wäre ich echt glatt antinational gegangen. Und ich meine, in Indien wäre ich da wahrscheinlich irgendwie verhaftet worden. Aber das Ding ist einfach, es ging ja nicht darum, dass ich nicht finde, dass wir dann die Maßnahmen brauchen. Es ging ja darum, dass sehr viele nicht mehr mit den Maßnahmen einverstanden waren, weil sie einfach mehr wollten. Weil sie im Prinzip auch gewusst haben, dass das nicht gereicht hat. Und in den Medien hast du teilweise wirklich das Gefühl, dass die so taten irgendwie, als ob wir das alle jetzt überhaupt nicht mehr beachten wollen. Und egal, komme was wolle, wir müssen damit jetzt aufhören. Aber es ging ja einfach nur darum, wir brauchen eine vernünftige Lösung. Und ich war so frustriert. Also ich meine, auch die Sache mit den Schulen, ein Jahr lang ist irgendwie nur Humbug passiert. Und ich meine, das muss man ja auch mal äußern können. Und darüber muss man natürlich reden können, aber man sollte halt irgendwo auch so ein bisschen an Lösungen denken und weniger, ja, also man streitet sich dann irgendwie immer nur um die Grundsätze und so und gleichzeitig kommt man halt nie irgendwie an einer Lösung näher. Das war einfach so mega frustrierend.
Ja, es ist absolut. Aber da würde ich halt eher sagen, dass da an erster Stelle die Politiker und Politikerinnen so die sind, die das halt tragen und zum Beispiel, es gab ja jetzt, das war jetzt irgendwann letzte Woche oder so, das Interview mit Angela Merkel bei Anne Will, wo Anne Will, und das fand ich halt auch sehr gut, auch ganz klar kommuniziert hat, dass es halt, also dass die Bevölkerung halt nicht so doof ist, wie sie von Politikern dargestellt wird. Also, dass da halt eben auch hier der ZDF-Politbarometer eine Umfrage gemacht hat mit, wie zufrieden sind die Leute mit den Maßnahmen und die Mehrheit hat sich halt dafür entschieden, dass sie mehr wollen, dass sie härtere Maßnahmen wollen. Und von daher, aber auch da ist halt wieder das Ding, was konsumiert man? Andererseits höre ich auch von Menschen, also von Bekannten, also zum Glück habe ich niemanden, also zum Glück habe ich keine Corona-Leugner in meinem näheren Umfeld, da bin ich sehr froh drüber. Aber so um drei Ecken merkt man dann halt schon, dass da irgendwie so Verschwörungstheorie-Videos geteilt werden, wie wild. Und das ist halt einfach, das ist erschreckend und das ist besorgniserregend, weil da halt eben, ja, die Medienkompetenz fehlt, weil da halt eben kein Mensch ist, der das Ganze hinterfragt und versucht irgendwie einzuordnen, sondern es wird hingenommen, angeguckt und weiterverbreitet.
Ja, man kann es ja auch nicht widerlegen. Das ist halt auch immer so schwierig. Das ist halt irgendwie immer nur so, man erfindet irgendwas und dann, ja, ich meine, find mal irgendwelche Beweise dafür, dass etwas nicht stimmt. Das ist einfach sehr schwierig, was irgendjemand einfach nur so erzählt. Also ich meine, wo willst du denn da anfangen? Und das ist halt...
Ja gut, aber ja schon, aber der gemeinsame Konsens muss ja schon sein, dass es irgendwie belegbar ist oder dass es irgendwie nachvollziehbar
ist. Ja, das sollte so sein. Ich finde, man kann ja auch wirklich über Sachen spekulieren und wir werden heute auch teilweise Sachen erzählen, wo ich auch denke, kann ja nicht wahr sein. Ich werde auch noch dazu sagen, also ich habe jetzt hier mit einem Journalisten geredet, es ist natürlich seine Darstellung der Dinge und ich kann jetzt nicht irgendwie bei der Polizei fragen, zum Beispiel, wie sie das sieht. Ich habe aber natürlich auch, wir werden aber noch andere Berichte dann verlinken, wo sie dann mit ihm darüber geredet haben und ich meine, klar, der ist aber auch im Nachteil und genau. Wollen wir noch auf die Liberalisierung eingehen? Weil das haben wir in Indien ja auch gesehen. Da sind dann plötzlich ganz viele Sender. Und ich weiß jetzt gar nicht so konkret, wie das in Deutschland war. Aber in Indien ist es halt so gewesen, dass eigentlich immer die Zeitungen so das primäre Medium waren, wo sich die Leute dann ernsthaft über politische Themen und solche Sachen irgendwie informiert haben, was jetzt los ist. Es ist dann auch so gewesen, dass die also anscheinend dann... dann in Dörfern, an irgendwelchen Teestuben wurde das dann vorgelesen zum Beispiel auch. Also Fernsehen war da ja auch erstmal nicht so ein großes Thema. Es gab ja auch lange nur einen Sender, Doordarshan. Das war dann auch der öffentlich-rechtliche. Und der ist, glaube ich, auch für viele sehr langweilig gewesen. Und da gab es dann halt höchstens mal Bollywood-Filme und Songs und das war dann halt der Grund, warum Leute das mal eingeschaltet haben. Aber ansonsten war das, glaube ich, nicht so spannend für die Menschen.
Okay.
Also 1992 gab es dann, ab dann gab es dann mehr Sender und also Miro Duffer hat mir dann auch erzählt, dass es dann auch so war, dass es theoretisch, glaube ich, auch so war, dass die eigentlich unabhängig sein sollten, aber das Problem war halt schon, dass durch die Werbung hatte dann die Regierung dann schon irgendwie noch Einfluss darauf. Also dann haben die halt keine Werbeverträge gekriegt oder solche Sachen. Und die mussten sich ja auch irgendwie finanzieren und irgendwie klarkommen. Solche Sachen halt. Also darüber hat man irgendwie so Einfluss nehmen können. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei irgendwie großen Industriellen, aber heute ist es halt auch zum Teil so, dass schon auch ja große Medienhäuser dann irgendwie von Industriellen dann irgendwie gekauft werden könnten oder was weiß ich was. Oder dann ändert sich natürlich die Meinung und dann ist man dann irgendwie, dann stecken ja schon andere Interessen dahinter. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass es in Deutschland echt noch recht gut geregelt ist. Wenn ich mir so Sachen angucke wie, die Sachen, die Rupert Murdoch und so, was das irgendwie in den USA oder in Großbritannien angestellt hat, dass du da solche Interessen hättest. Klar, wir haben den Springer Verlag, wir haben natürlich, aber wir haben auch über Jahre jetzt irgendwie den Bildblock gehabt, den habe ich früher auch gelesen. Und ich finde, da hast du halt schon Sachen auch dann mehr hinterfragt und hast dich dann irgendwie damit auseinandergesetzt, warum das alles echt tricky ist. Also, oder? Also, wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, dass wir hier in Deutschland eigentlich sehr glücklich sein können mit der aktuellen Situation. Aber ich finde, das muss auch nichts heißen. Also, es kann jederzeit in eine schlechtere Richtung abdriften. Und ich finde, wie gesagt, man muss auf jeden Fall aufpassen, was man konsumiert und was man teilt. Gerade auch so im jetzigen Zeitalter von, ich finde, es klingt so negativ, aber so von Instagram-Aktivismus. Also so, ich finde es gut. Ich finde es gut und ich finde es wichtig, dass Menschen ihre Stimme benutzen, um halt auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Also das muss ich ja grundsätzlich festhalten, dass ich das wirklich gut finde. Und ich finde, was das, was soziale Medien betrifft, finde ich, ist das eine enorme Stärke, weil ich halt zum Beispiel, da kann ich halt auch zum Beispiel ein bisschen von Belarus erzählen, weil ich halt in Belarus ein Projekt mitgemacht habe. Da ging es halt auch so ein bisschen um Filme machen zu sozialen Umständen, einmal in Deutschland und in Belarus. Und Wir waren dann halt auch für eine Woche in Belarus, in Minsk, und es ist halt wirklich ein ganz anderes Leben. Also es ist halt wirklich absolut eingeschränkt. Die Polizei fährt dort die ganze Zeit rum, und es war jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr noch viel, viel schlimmer durch den Diktator Lukaschenko, der da regiert. Und wenn die sozialen Medien nicht wären, also ich habe mich dann mal so gefragt, okay, wenn wir das jetzt in den 2000ern gemacht hätten oder so, oder in den 90ern oder so, dann wäre das gar nicht Thema. Dann würden die Leute in Deutschland nicht wissen, was dort gerade passiert. Weil ich das Gefühl habe, dass halt eben durch diese ganzen Social-Media-Kampagnen, dass es halt so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird von der Mehrheit eben. Und das finde ich grundsätzlich gut. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass man alles unkritisch teilen soll, was man sieht, und dass man nicht alles glauben soll, was man liest. Ja, also das...
Nee, natürlich, also... Genau, also ich bin da auch bei den sozialen Medien, bin ich auch sehr zwiegespalten. Und prinzipiell, ich meine zum Beispiel, ich habe auch diese Netflix-Doku Social Dilemma gesehen, wo es dann ja auch darum geht, dass du ja, die Algorithmen sorgen ja dafür, dass wir Sachen gezeigt kriegen, die uns aufregen. Weil das dann natürlich die Leute dazu bringt, dass sie weiter da irgendwie aktiv sind, dass sie kommentieren, dass sie Sachen teilen. Und ja, theoretisch wäre es halt schön, wenn das nicht so wäre. Und ich frage mich halt, ob man das nicht einfach umstellen könnte, aber gleichzeitig ist das halt, wie die ihre Werbung verkaufen. Und so funktionieren halt Medien generell. Es ist genauso wie Clickbait und all das. Du versuchst, die Leute irgendwie auf deine Seite zu kriegen, damit du halt Werbeeinnahmen hast. Weil dieser Job ist halt echt nicht so geil bezahlt, muss man auch mal sagen. Also gerade in so Nischenbereichen, wo wir dann jetzt irgendwie tätig sind, muss man sich halt irgendwie was einfallen lassen, damit die Leute irgendwo draufklicken. Und gleichzeitig will man ja nicht das mit irgendwelchen doofen Überschriften machen oder so, die dann irgendwie falsche Sachen vermitteln oder was weiß ich was. Aber ich finde, die Realität ist einfach nicht immer so wahnsinnig aufregend. Und ich fände es auch schön, wenn Leute mal einfach das relativ Normale sich durchlesen würden, anstatt immer auf das total Übertriebene irgendwie einzusteigen und zu sagen, oh Gott, da muss ich jetzt draufklicken. Das nervt voll.
Ja, aber also ich finde, da ist halt auch nochmal... Alles gut. Ich finde, da ist dann auch nochmal super wichtig, so die Rolle von den medienschaffenden Menschen, weil du halt, wenn du Medien machst, hast du eine enorme Verantwortung. Also ja, der Job ist super hart, auf jeden Fall. Der ist super schlecht bezahlt, und das ist halt auch super schwer, sich über Wasser zu halten und irgendwie zu gucken, dass die Artikel auch gelesen werden. Aber gleichzeitig musst du natürlich auch immer gucken, okay, was ist denn meine Moral? Also, oder sensationalisiere ich jetzt irgendwie den Tod eines Schauspielers und poste irgendwie 100 Bilder dazu von weinenden Angehörigen? Will ich das tun oder nicht? Und das ist halt eine Sache, da hat, da ist es halt in der Branche natürlich so, dass da jeder nochmal anders mit umgeht, aber in diesem Gefälle sozusagen steckst du halt eben drin und musst dann halt abwägen, okay, was tue ich und was tue ich nicht, auch wenn man es theoretisch dürfte. Ne?
Ja. Ja, also ich war ehrlich gesagt auch so, was du zu Belarus sagst, ne? Also ich meine, das ist ja schon auch das, was Miro Jaffa zum Beispiel auch sagt, ist natürlich schon, dass die sozialen Medien in Indien auch auf jeden Fall ein super Mittel sind, um halt Sachen rauszubringen, die jetzt irgendwie von großen Zeitungen oder so halt nicht unbedingt, ja, aus politischen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht wirklich, worüber nicht berichtet wird. Das kommt halt immer wieder vor. Und es ist natürlich dann schon so, dass viele Journalisten das auch absolut nutzen. Und auch zum Beispiel der andere Journalist, mit dem ich geredet habe, Mandy Punia, der hat auch einen Twitter-Account und teilt da irgendwelche Videos. Und ja, und es gibt halt viele, die das benutzen. Aber es gibt natürlich, die werden dann auch wirklich dann attackiert wegen den Sachen, die sie da machen. Oder werden wirklich sogar festgenommen. Also wirklich auch bekannte Journalisten. Also Rajdeep Sardesai ist so ein Name, oder Shashi Tharoor wurde auch, glaube ich, einmal kurz festgenommen. Also solche Sachen halt. Das ist schon ein bisschen unglaublich. Ja, aber trotzdem finde ich halt auch, man muss halt schon gucken, was Leute auch in den sozialen Medien schreiben. Und ich denke, wir sind da noch nicht durch mit dem Thema. Das muss einfach weiter diskutiert werden. Aber in der Zwischenzeit müssen wir halt mit den Leuten drüber reden und denen erklären, wo das Problem ist.
Ja, auf jeden Fall. Und in Indien ist es vielleicht auch nochmal, also es ist extremer, weil, und da kommen wir wieder zu dem einen Punkt, den du gesagt hast, weil es halt eben ein so großes Land ist zum einen und auch mit so einer sensiblen Geschichte, würde ich vielleicht sagen. Also weil da halt eben so viel passiert ist und das irgendwie nie richtig aufgearbeitet worden ist. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, das fand ich eigentlich relativ gut zusammengefasst, dass es halt eben, dass die Generation, die jetzt gerade in Indien leben, dass die halt irgendwie ein eigenes Indien sozusagen nicht wirklich kannten, weil halt eben dieser postkoloniale Zustand eben noch super präsent ist in dem Land. Auch egal in welcher Hinsicht, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, wenn man sich die Gesetzeslage anguckt, wenn man sich die, auch wenn man sich die Politik von Modi anguckt und so weiter. Also das siehst du ja an jeder Ecke und wie gehen die Menschen damit um und was hat das dann mit ihrer eigenen Identität zu tun? Und das ist halt eben, finde ich, wenn ich so an Indien denke, ein sehr großes Stichwort, so Identität, gerade auch so von den Minderheiten, sei es jetzt die Dalits, sei es jetzt die muslimische Bevölkerung, dass sie sich permanent für ihre indische Identität rechtfertigen müssen. Und da spielt es natürlich nochmal eine andere Rolle, wenn dann jemand, also wenn es dann ein Journalist ist, der dann einer Minderheit angehört, der dann verhaftet wird. Also es ist dann nochmal ein komplett anderer Kontext, als wenn zum Beispiel Shashi Tharoor, ich weiß jetzt gar nicht, also also weswegen er verhaftet worden ist, aber das ist dann einfach nochmal in einem ganz anderen Kontext und vielleicht auch gar nicht so.
Aber Rashif Sadesai wurde auf jeden Fall verhaftet. Ich gucke es echt nochmal nach. Ich glaube, ich hatte es eigentlich nachgeguckt, aber boah, es sind einfach so viele Sachen. Aber es sind auf jeden Fall bekannte Journalisten, sind auf jeden Fall verhaftet worden, auch wegen ihren Twitter-Accounts. Und das fand auch Miho Jaffa ziemlich, ja, erschreckend. Und ich meine, sie... Also bei ihr ist es halt, sie hat in Wien an der Universität auch Islam unterrichtet und ja, also ich meine, ich denke, ich war schon froh, dass sie uns überhaupt irgendwas gesagt hat. Sie hat jetzt nichts irgendwie wahnsinnig gegen die Regierung gesagt oder so, aber sie ist mehr frustriert auch ehrlich gesagt mit der Opposition. Ich glaube, sie ist eigentlich, ja, dass das da auch irgendwie so viel über Religion geredet wird und solche Sachen.
Ja.
Ja.
The way I'm talking to you may be understood by somebody as against the nation, and you know, next you know is that, you know, you have been jailed or you have been arrested under sedition, you know, laws that the British have left in our judicial system. And then you can be rotting in jail forever, you know.
Ja, wer ist denn Arnab Goswami?
Ja, das ist ein Journalist. Ja, wobei da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. ich habe auch Miro Jaffa danach gefragt. Tatsächlich ist Arnab Goswami ein Journalist. Ich glaube. Also sie meint schon, sie findet aber, er ist ein schlechter Journalist, der nicht weiß, was sein Job ist. Sie findet, also viele sagen halt, er ist ein Hetzer und ja, also er hat wirklich sehr, sehr krasse Aussagen gemacht. Ich weiß nicht, hast du dir den einen Bericht mal, hast du dir den Linken mal so ein bisschen angeschaut oder hast du einen Ausschnitt daraus?
Ja, also ich kenne Arnab Goswami auch von den sozialen Medien und auch von... Ja. Ja, seiner besonderen Art der Berichterstattung, aber ja, ich finde es auch tricky. Also ich würde ihn zum Beispiel nicht Journalist nennen. Wir werden auch gleich nochmal einen Einspieler vorbereiten oder einspielen, wo man das Ganze nochmal hört, wie er die Dinge darstellt.
And boycott Pakistan and banish the pro-Pak lobbies. The nation won't tolerate them anymore.
Also eigentlich schreit er nur rum. Also und wenn er irgendwelche Leute interviewt, dann fällt er ihnen ständig ins Wort. Und ja, und er ist halt auch, das ist auch ziemliche Propaganda, was er da macht. Er ist dann immer so, Pakistan lügt und das ist ja noch harmlos. Ich glaube, da gibt es noch krassere, also ja, der sagt schon echt ziemlich, der fährt ziemlich harte Geschütze auf. So.
Und er arbeitet beim Sender Republic TV, war das, ne?
Genau.
Er wurde jetzt...
Gesicht dieses Senders. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz spannend, weil, also im letzten Jahr, wir hatten ja über den Sushant Singh Rajput-Fall geredet und das hat er auch mega krass für seine Quoten ausgenutzt. Und das Ding ist aber auch, er hat das auch gleichzeitig genutzt, irgendwie um Kampagne auch gegen die Politik in Maharashtra zu machen, die Shiv Sena. Und dann ist es halt wirklich so, dass sogar so einer dann verhaftet wird. Ne? Also die finden dann irgendeinen Grund und der wird verhaftet. Und ja, manch einer fand das jetzt vielleicht verhältnismäßig nicht so schlimm, weil er halt wirklich ordentlich austeilt auch immer, aber gleichzeitig natürlich schon. Also die Journalistin, mit der ich geredet habe, meint halt schon auch, generell kann man natürlich niemanden aus irgendwelchen politischen Gründen verhaften, das geht einfach gar nicht. Und er hat ja in dem Fall dann auch keine Straftat begangen. Oder beziehungsweise es war halt irgendwie so ein alter Fall, der dann herausgekramt wurde, aber der wurde ja nur nochmal herausgekramt, weil der irgendwie jetzt denen nicht mehr so genehm war. Und genau, und das Ding ist wohl, dass er anscheinend früher, war der anscheinend auch wirklich anders. Und ich hatte das auch schon öfter gelesen und sie meinte halt auch, sie hat ihn durchaus respektiert als Journalisten und er hat auch mal die Wahrheit gesagt. Die Frage ist halt genau, wann, wie das passiert, dass jemand dann so kippt oder dann wirklich, weiß ich nicht, vielleicht dann irgendwann nur noch irgendwie an Quoten interessiert ist. Und dann hat er jetzt halt eine riesen Fehde am Laufen mit der Polizei von Mumbai. Keine Ahnung, also das geht irgendwie immer weiter, dass die auch wegen Verleugnung wird er auch verklagt und solche Sachen halt. Aber er ist halt sehr pro BJP und auf Linie der Regierung. Und ich weiß nicht, hast du diese Geschichte mitgekriegt mit den WhatsApp-Leaks?
Da ging es, glaube ich, um den Pulwama-Attack, ne? Genau, dass er da irgendwie etwas wusste und dann eine Schlagzeile gebracht hat und er wusste irgendwie, dass es halt definitiv falsch ist oder so.
Er hatte auf jeden Fall so Insider-Informationen im Prinzip von der Regierung und dann, also das sind halt die Sachen, die in diesen Leaks, also ich glaube, das müsste eigentlich noch irgendwie mehr untersucht werden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geschieht. Und dann, da drin war dann auch, dass er sich mega über die Quoten gefreut hat, über Quoten zu so einer Tragödie im Prinzip. Ja. Und da hätte ich halt schon gedacht, dass das halt ein größerer, längerer Skandal ist. Aber war es irgendwie nicht so? Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es daran liegt, dass Leute das nicht glauben, weil ich glaube, die glauben das wohl alle. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das trauen die dem wohl alle zu.
Ja, weil es halt eben so, es ist irgendwie auch so ein Überfluss an den ganzen Dingen. Und dann teilweise, das hatte ich halt auch schon oft, also nicht nur bezogen auf Indien, sondern auch auf Deutschland, dass dann irgendwas veröffentlicht worden ist, wo ich dann dachte, okay, ich vertraue dieser Quelle, ich vertraue dieser Zeitung oder whatever. Und dann hinterher hat sich das dann doch herausgestellt als nicht gründlich genug recherchiert oder halt eben nicht gut genug umgegangen mit dem Material, was dort war. Und dann fragt man sich halt so, okay, was tue ich jetzt? Also vertraue ich der Quelle jetzt noch? Oder also ich meine, das kann ja immer mal passieren.
Aber es muss ja nicht kategorisch sein. Ne? Also ich meine, man sollte halt immer einen gewissen Fehlerquotienten vielleicht einberechnen und so. Aber sagen wir mal so, also wenn ich eine Bildquelle habe oder ich habe eine, keine Ahnung, eine Quelle öffentlich-rechtlichen oder ich habe, keine Ahnung, eine Süddeutsche zum Beispiel, das kann man ja unterschiedlich bewerten. Also ich meine, und da hat man natürlich irgendwann Erfahrungswerte und ich sage einfach nur, okay, guckt euch die verschiedenen Quellen an und dann merkt euch doch einfach mal, was hat dann jetzt am Ende recht behalten? Und wenn zum Beispiel ein Lauterbach jetzt irgendwie über Monate hinweg im Prinzip immer die richtigen Sachen gesagt hat, oder zumindest gewisserweise dann, also dann hört doch mal auf den oder nimmt zumindest die Warnung ernst. Also wie man dann genau darauf reagiert, ist nochmal eine andere Frage, aber nimmt es doch einfach mal als wahr an. Ja. Obwohl meine Vertrauensvirologin ist auf jeden Fall Melanie Brinkmann außerdem, weil die redet Tacheles. Also ja, wenn ich Kuschelvirologen haben will, dann höre ich mir so Drosten und Zizek an und dann freue ich mich auch, weil die beruhigen mich sehr und das klingt auch fundiert und ist es auch. Aber wenn ich jemanden haben will, der mir jetzt auch mal sagt, Leute, nein, hört doch mal auf, den heißen Brei zu reden, dann brauche ich die.
Ja, ja. So. Ja, aber das ist wirklich so. Ich meinte jetzt bezogen, also, oder ich wollte eher darauf hinaus, dass es halt auch oft so ist, dass man Dinge nicht einordnen kann, weil man ja schon irgendwie so seine gewissen Bubbles hat, wo man glaubt, okay, die Personen sagen jetzt die Wahrheit. Also sei es jetzt, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, Rana Ayoob, über die wir auch schon gesprochen haben und so weiter. Sie ist auch eine Journalistin, der ich enorm vertraue. So, und wenn, also das ist jetzt nicht passiert, das ist jetzt alles hypothetisch, aber sagen wir, sie würde etwas teilen, wo sich dann hinterher herausstellt, okay, das ist gar nicht wahr und man hat es aber selber schon geteilt, das ist mir halt auch schon öfter passiert, dass ich dann dachte, oh, okay, aber für wie seriös empfinde ich dann die Person, die das dann geteilt hat, die sozusagen die Vermittlerperson war, zwischen Content und Konsument, ne? Und das, obwohl die Person selber eigentlich sehr seriös ist. Und ich meine, inwiefern, also ich meine, klar, wie gesagt, wenn es Rana Ayoub passieren würde, wie gesagt, ich finde, sie ist eine sehr seriöse Journalistin und ich würde sie halt auch weiterhin, ich würde ihre Artikel weiterhin lesen, ich würde auch weiterhin gucken, was sie da teilt und so. Aber ich finde, die Fehlerquote steigert sich natürlich auch, je mehr darüber berichtet wird und je mehr das irgendwie das Hauptthema ist einfach.
Ja, klar. Und das Ding ist aber, dann finde ich total wichtig, wenn man Fehler eingesteht und sagt, ja, da habe ich Mist gebaut. Also das sind dann die Journalisten, auch denen ich wirklich vertraue, ist, wenn die sagen, okay, das habe ich falsch eingeschätzt. Sorry.
Ja,
ich versuche das zu korrigieren in Zukunft und werde darauf mehr achten.
Ja.
Also,
ja.
Oder, ne? Also, das finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Ehrlich gesagt sehe ich das ähnlich bei Politikern auch, aber die könnten ruhig auch mal einfach Fehler eingestehen.
Machen wir nie.
Aber bei Journalisten finde ich das total wichtig. Und ich war auch so schockiert im Prinzip bei diesen Fall von dem Spiegel, Journalisten, der auch ausgezeichnet wurde, irgendwie mit, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber der ja schon irgendwie, da wurde dann irgendwann herausgefunden, dass der ja im Prinzip Sachen geschrieben hat, die Leute hören wollten.
Und, okay, nee, das weiß ich nicht.
Ja, ich gucke das nochmal nach, aber das war schon so, dass du das Gefühl hattest, der hat jetzt einfach, der hat Sachen gefaked auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist dann irgendwann rausgekommen. Also theoretisch ist es dann ja auch so, dass die Sachen dann überprüft werden müssen und sowas. Aber es ist natürlich schon so, dass natürlich auch die Chefredakteure dann bestimmte Sachen haben wollen. Und wenn das nicht in den Kram passt, dann nehmen die das dann auch nicht. Oder keine Ahnung. Also das muss halt schon irgendwie zur Agenda passen, weißt du? Und das ist halt auch das Problem. Darüber, finde ich, muss auch mehr geredet werden.
Und gleichzeitig, finde ich, ist es halt auch super wichtig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Also es ist halt, das ist halt eben diese Rolle, die du hast als Medienkonsument und Medienproduzent. Also wenn du Dinge teilst, bist du dann im Prinzip ja auch schon ein Teil dieser Kette, der diese Information weiterverbreitet. Ne? Und dann trägt man halt auch Verantwortung für die Leute, die das halt eben erreicht. Und im privaten Bereich, okay, dann sind das vielleicht keine Tausende von Menschen, die sich das angucken. Aber trotzdem.
Werden, ne? Also das merkt man ja jetzt sehr oft. Also wenn jetzt, also du musst ja nur dann in eine bestimmte Gruppe irgendwie reingeraten oder was weiß ich was. Und dann hat das sofort eine riesen Reichweite. Also dann darf man ja nicht die Augen vor verschließen, das kann echt ganz schnell gehen und dann sind halt auch Privatleute jetzt einfach Medienproduzenten, das muss man einfach so sehen. Das Internet ist ja kein Neuland mehr, hallo?
Also, ja. Also zumindest was den Zugang angeht, aber so was die Arbeit mit Medien angeht, also das finde ich halt schon, dass ich oft das Gefühl habe, dass die Medienkompetenz insgesamt eher sinkt. So. Also der Zugang steigt, ja, doch, auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man langsam dazulernt, aber okay.
Nee, also ich finde, das ist...
Ich bin aber auch in der Bubble.
Nee, ich finde, das ist, das sinkt schon, weil es halt eben diffuser wird. Also es wird schwieriger.
Es ist einfach leichter. Es ist einfach, also ich glaube einfach, Verschwörungstheorien sind einfach so verlockend, weil sie nicht komplex sind. Also du hast einfach einen Täter, du hast Opfer, aber die Welt ist einfach komplizierter und Sachen kann man nicht in großer Hand so mega planen. In der Form, wie die das teilweise, also nein, das ist ein bisschen chaotisch. Ich fand außerdem, also jetzt haben wir ja, ich hatte den, haben wir den jetzt schon erwähnt eigentlich, Rocketry? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Okay, aber was ich an dem Film ganz spannend finde von Madhavan, wo ja dann auch Shah Rukh Khan Gastauftritt hat, ich will nicht lügen, natürlich ist das der Grund, warum wir da erstmal darauf aufmerksam geworden sind, aber ich finde die Story super spannend, ich hatte die halt auch gehört und ich fand halt auch, also die Medien spielen halt auch darin eine echt große Rolle, keine gute, auch die Politik natürlich, da ist auch was Politik von der Politik gesteuert. Aber ich fand total spannend, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, als du den Trailer gesehen hast, aber ich hatte das Gefühl, ich finde es ganz cool, wie die Story ganz so angelegt wird, dass du das Gefühl hast, dass der Patriotismus im Prinzip auch total als Problem mal dargestellt wird. Weißt du? Ich denke schon, er muss als Patriot dargestellt werden. Das ist ähnlich wie bei den Protesten gegen die Agrargesetze, dass du da ja immer die indische Flagge zeigen musst und so. Aber ja, also das hat halt, das kann ja mega nach hinten losgehen. Und ich fand das ganz spannend in dem Trailer dargestellt. Wie siehst du das?
Und was kann mega nach hinten losgehen?
Also im Prinzip ist es so, dass ich will jetzt nicht so viel von der Handlung verraten. Aber klar, der ist schon ein mega Vertrieb, der wird dann irgendwie in so eine Sache auch verwickelt, so eine Spionagegeschichte quasi. Und im Prinzip ist es sein Patriotismus, der dann irgendwie dazu führt, dass er dann quasi zum Sündenbock wird. Also das ist so im Prinzip die Geschichte. Und die machen ihn mega fertig. Und ehrlich gesagt, ich wäre, wenn ich der Typ wäre, ich könnte mein Land nicht mehr geil finden. Also das wäre einfach, also was dem da echt so widerfahren ist, da finde ich einfach, das würde ich nicht in Kauf nehmen. Und da wäre ich am Ende auch nicht so nachgiebig oder irgendwie so versöhnend und schnell verzeihen. Ja. Also ich finde wirklich, was die teilweise mit Leuten anstellen, ist einfach, die ja im Prinzip, also das ist ja oft irgendwie, wenn Leute auch versuchen, irgendwie ihr Land voranzubringen, dann müssen sie halt auch Kritik üben, finde ich persönlich.
Ja, klar.
Und das sind auch Journalisten, die müssen Probleme halt ansprechen und Journalistinnen. Und das, also ja, und das kann die halt fertig machen. Und ich finde, ich glaube, dass die Geschichte das ziemlich gut zeigen könnte, wenn sie es richtig machen. Also das wird spannend.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film. Ich finde das ganz spannend, in was für eine Beziehung der Patriotismus in Bezug auf Medien in Indien, also was für eine Verbindung die beiden großen Themen miteinander haben. Also was da so der Verknüpfpunkt ist, weil im Prinzip, ich meine, hier in Deutschland ist es ja gar kein Thema, ehrlich gesagt, so Patriotismus. Und ja. Indien ist da halt nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. Und das finde ich auch, um ehrlich zu sein, absolut nervig. Also ich gucke mir auch solche Filme wie Uri zum Beispiel, der kam mir mega gut an.
Gott.
Den habe ich mir nicht angeguckt. Also ich meine, ich mag Vicky Kaushal auf jeden Fall als Schauspieler. Ja. Und so die Geschichte an sich finde ich auch spannend, aber ich hatte schon keinen Bock, weil ich wusste, dass es absolut ein Patriotistenfilm ist.
Ja, genau. Das ist ja im Prinzip auch so eine Geschichte. Also das, was sie im Prinzip im Film zeigen, sie tun ja so, als sei das real. Gleichzeitig ist das aber, ich meine, klar, Pakistan leugnet das sowieso und viele finden halt schon, dass das einfach reine Propaganda. Ich fand es dann schon spannend, mir den Film anzugucken, weil ich finde, er macht das, also ich fand den nicht gut, also das wie gesagt, mich stört das genauso, wie es dich stört. Aber es war ganz interessant, wie sie dann so das neue Indien definieren, als ein Land, das halt nicht mehr irgendwie alles Mögliche hinnimmt und zurückschlägt und keine Ahnung was. Also das ist einfach nicht, das ist nicht mehr so dieses, wir sind tolerant, wir sind irgendwie für Gewaltlosigkeit und all sowas. Das ist irgendwie, wir lassen uns nicht mehr alles gefallen. Das ist jetzt das ist das neue Indien. Und ich glaube, der Film hat das ziemlich gut kommuniziert.
Ja, das klingt wie die Kriegserklärung. Ja.
Ja.
Ja, von daher, wie gesagt, ich bin gespannt auf den Film, also Rocketry. Ich bin gespannt darauf, wie die das umsetzen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Beziehung, die halt das Thema Patriotismus und halt eben Medien miteinander verknüpft, weil halt das eben so das Nonplusultra ist. Also so, sobald du irgendwas Kritisches berichtest, sobald du irgendwas kritisch siehst, wird dir das halt direkt vorgeworfen, dass du halt eben nicht loyal gegenüber dem Land bist. Und das ist halt eben so eine Sache, wenn man das auf Deutschland beziehen wollen würde, dann wäre das halt so super lächerlich. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Bild oder so sagen würde, oh mein Gott, ihr seid Anti-Nationals, die würden mit den Schultern zucken und einfach weitermachen. Also
ja.
So, das ist halt gar kein Thema.
Ein anderes, Genau, das ist halt ein anderes, ganz anderes Verständnis davon. Ich habe über die Jahre, glaube ich, mich so ein bisschen dran gewöhnt. Es gibt eine Form von Patriotismus in Indien, in indischen Filmen, die mich nicht so sehr stört, wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie was. Es ist ja oft so ein Ding, dass man irgendwie was Gutes bewirken will oder keine Ahnung was. Du bist ein Patriot, wenn du dein Land irgendwie voranbringst oder was weiß ich was. Und das ist ein Verständnis davon, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Weißt du, weil man muss ja auch Sachen opfern. Ich finde, es muss nicht unbedingt das Land sein. Ich finde, man kann auch einfach nur für Werte stehen oder was weiß ich was. Aber das kann ich doch irgendwo nachvollziehen, sagen wir mal so. aber das, was jetzt passiert, ist halt nicht mehr so schön.
Ja. Und was?
Das ist halt nicht mehr so ein Kusch. Das ist halt schon mehr Nationalismus. Das ist, ich meine, das
ja,
hat halt.
Ja, definitiv. Definitiv.
Okay. Also, ich habe mit dem Journalisten Mani Punia geredet. Also sein Englisch ist nicht sehr gut, deswegen hat er sich auch wirklich mehrmals entschuldigt. Ich finde aber, es ist doch total wichtig, dass man halt, wenn man. Also, man. Er braucht ja nicht wirklich Englisch, weil er halt wirklich eher so im ländlichen Bereich berichtet. Und wie gesagt, das sind seine persönlichen Erfahrungen und nehmt es, wie ihr wollt.
Mandy Punia ist der Sohn eines Bauern und einer Bäuerin aus Haryana. Das ist ein Bundesstaat im Norden Indiens, der früher auch zum Punjab zählte und dessen Kultur heute noch sehr ähnlich ist. Punjab und Haryana seien wie Brüder, erzählt er mir im Interview. Während seines Studiums fiel ihm auf, dass in Mainstream-Zeitungen gar nicht so viel über das ländliche Indien und die Probleme seiner Eltern berichtet wurde. Nur ca. 1-2% der Berichterstattung würden ländliche Themen ausmachen. Außerdem reist er selbst sehr gerne durchs Land, also beschloss er, Journalist zu werden, um in verschiedenen Regionen über die Not der LandwirtInnen zu berichten. Er ging zum IIMC, einem indischen Institut für Massenkommunikation, und hat ein Diplom für Hindi-Journalismus. Heute arbeitet Punia für das Magazin The Caravan und dort hat er nun natürlich auch über die anhaltenden Proteste gegen die neuen indischen Agrargesetze berichtet. Begonnen hatte die Bewegung im Punjab, aber die Leute in seiner Heimat Haryana schlossen sich ihnen an, als sie durch die benachbarten Brüder von den Schlupflöchern in diesen Gesetzen erfahren haben. Seit circa 4 Monaten demonstrieren sie nun schon für deren Aufhebung in Indiens Hauptstadt Delhi. Wir hatten über diese Proteste ja auch schon in der vorletzten Episode gesprochen, deswegen brauchen wir das, glaube ich, hier nicht noch einmal wiederholen. Brenzlig wurde es für Mandy Punia am 29. Januar, als Leute von der Regierungspartei, also der BJP, zur Proteststelle kamen, um Steine auf die Bauern zu werfen. Er machte an diesem Tag Videos davon und auch von den Polizisten dort. Diese gaben nämlich Anweisungen, von wo aus geworfen werden sollte. Der Journalist fand das sehr bedauerlich mit anzusehen, wie der indische Staat diesen Leuten dabei half, Steine auf Demonstranten zu werfen. Punia sagt, er konnte 4 von den Werfern als Mitglieder der BJP identifizieren, also hat er darüber berichtet. Einen Tag später hat er an einer ähnlichen Story gearbeitet. Wieder war die Polizei vor Ort und er fragte, warum sie die Leute beim Steinewerfen koordinieren würden. Sie erkannten ihn daraufhin als jemanden, der darüber schreiben wollte. Am 30. Januar um 19 Uhr nahmen sie ihn dann fest. Sie nahmen ihn aber nicht etwa zu einer Polizeistation mit, sondern zu einem alten Gebäude. Dort fingen sie an, ihn zu schlagen. Und er hat außerdem betont, dass sie ihm gegenüber sehr schlimme Worte benutzt hätten. Das war ihm auch noch sehr wichtig. Die Polizisten sollen zudem damit angegeben haben, dass sie schon viele JournalistInnen wie ihn gesehen und schlecht behandelt hätten. Er fragte sie auch, ob er seinen Anwalt oder seine Familie anrufen könne. Aber sie schlugen ihn einfach weiter und sagten ihm, dass er vom Tihar-Gefängnis aus jemanden kontaktieren könne. Am nächsten Tag brachten sie ihn dorthin. Die Gemeinschaft der JournalistInnen hat den Fall allerdings auch sehr aufmerksam verfolgt. Nach seiner Festnahme gingen sie zur Polizeistation. In der Nacht des 30.01. haben sie immer wieder bei der Polizei nachgefragt, wo ist Mandy Punia? Als sie keine Antwort erhalten haben, haben sie am 31.01. in Delhi für seine Freilassung protestiert. Sie marschierten vom Presseclub bis zum Parlament und bauten so öffentlichen Druck auf. Leider hat die Polizei nicht auf sie gehört und Punia musste Kaution beantragen. Das hat seine Familie in die Wege geleitet. Der junge Journalist hat aber auch im Gefängnis nicht Däumchen gedreht, sondern machte sich Notizen auf seinem Arm und sprach mit anderen Gefangenen, darunter 32 Bauern, die im Zuge der Proteste festgenommen wurden. Er sagt, auch sie wurden in Gewahrsam verprügelt. In anderen Interviews meinte er außerdem, dass sie noch viel schlimmer behandelt wurden als er selbst. Insgesamt war Punia 4 Tage lang weggesperrt, bis er auf Kaution freikam und eines Nachts entlassen wurde. Auch viele von den Leuten, die er dort getroffen hat, sind inzwischen frei, aber noch nicht alle. Ein paar von ihnen sitzen weiter im Tihar-Gefängnis. Es wurden aber auch Kautionsanträge für sie eingereicht und er hofft, dass die restlichen auch sehr bald freikommen. Er klingt ja auch wirklich sehr optimistisch. Sein Zellenmitbewohner Jasminder Singh ist auch bereits auf Kaution frei und der Journalist hat schon mit ihm telefoniert. Er erzählte mir, dass Singh gerade mit seiner Ernte beschäftigt sei. Punia freut sich schon, ihn wiederzusehen, weil er weiterhin über die Menschen berichten will, die er hinter Gittern kennengelernt hat. Es haben aber nicht alle das Glück, wieder auf freien Fuß zu sein. Man muss sich nämlich sehr wegen der drakonischen Gesetze in Indien in Acht nehmen. Diese werden benutzt, um Leute davon abzuhalten, ihre Meinung zu äußern. Mandipunia erzählt, dass viele ihrer Freunde hinter Gittern seien. Zum Beispiel nennt er Natasha Nawal, das ist eine Studentin der JNU. Und über die Proteste dort hatten wir ja auch schon mal berichtet, hier im Podcast. Er nennt aber auch Siddiqui Kapan, der extra aus Kerala nach Uttar Pradesh gereist ist für eine Story. Die können wir ja auch verlinken, aber kleine Triggerwarnung, es ist ziemlich heftig. Die beiden haben wegen dieser Gesetze seit einem Jahr keine Kaution bekommen. Der UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, soll Indien den Kampf gegen den Terror erleichtern. Aber die Opposition sagt, die Gesetze könnten missbraucht werden, um Menschen festzunehmen, die sich kritisch gegenüber der Regierung äußern. Und diese werden dann als antinational abgestempelt. Das können wir uns einmal von ihm selbst anhören außerdem.
Many of our friends are behind the bars. One is Natasha Narwal and Kapan Siddiqui and UAPA draconian law. UAPA is put on them and they haven't got bail since 1 year. So they are my family is a bit they care for me and they say be careful about the Indian state.
Punias Familie macht sich also natürlich etwas Sorgen. Aber sie sind auch zufrieden mit seiner Arbeit. Sie haben ihn ermutigt, weiterzumachen, denn er müsse schließlich von Ground Zero berichten. Er soll aber trotzdem aufpassen, wenn er sich mit dem indischen Staat anlegt. Und nun sei er außerdem auch ein bekanntes Gesicht. Auf der anderen Seite reagiert die Polizei aber seit dieser Geschichte mit Respekt auf seine Fragen. Wenn er sie für seine Berichte anruft, dann antworten sie und beleidigen ihn nicht mehr. Das ist ihm auch wirklich wichtig. Und das hat sich halt geändert. Er denkt außerdem, dass es für die Polizei nicht mehr so leicht sein wird, Menschen wegzusperren. Sie versuchen gerade einen Pool von JournalistInnen zusammenzubilden, die unter staatlicher Unterdrückung leiden. Das CAAJ, Committee Against Assault on Journalists, soll journalistische Organisationen miteinander verknüpfen. Es geht also darum, die Pressefreiheit und das Recht auf Berichterstattung zu verteidigen.
Ich find's stark, wie optimistisch er ist. Oder zumindest klingt es so, als würde er irgendwie Hoffnung haben dass es besser wird.
Deswegen meinte ich auch diese Sache mit dem Patriotismus und so. Das ist halt schon, es geht ihm halt irgendwie um was, weißt du? Also ich meine, ob du jetzt für dein Land kämpfst oder wegen deiner journalistischen Werte oder so, das ist ihm schon total wichtig, dass er seine Arbeit gut macht. Und ihm ist auch total bewusst, wie wichtig das ist und wie wichtig auch das auch ist, dass man über diese ländlichen Themen halt auch berichtet. Das fand ich irgendwie auch echt cool. Ich finde auch, er macht da halt ordentlich weiter und ich finde, er wirkte jetzt nicht irgendwie wahnsinnig eingeschüchtert. Ich fand es einfach auch schon krass, dass er im Gefängnis dann wirklich auch weiter seine Notizen gemacht hat und sowas. Und man hat ja schon auch das Gefühl, wenn du Druck aufbaust, dass das halt auch wirklich was bewirkt, ne? Also das ist, es ist ja schon wichtig gewesen, dass Leute dann auch über seinen Fall berichtet haben zum Beispiel und man muss halt aber dranbleiben, aber es ist halt eine echt harte Arbeit, du wirst schlecht bezahlt. Er sagt irgendwie, es sind 360 Tage im Jahr, die du arbeiten musst. Aber die Leute kennen halt die Schwierigkeiten und machen es trotzdem. Das ist dann auch das Unglamouröse, das ist halt nicht so wie die TV-Journalisten oder die Moderatoren. Er meint, es sind eher so Moderatoren. Die können halt vielleicht so eine Geschichte eher einordnen in so ein ganzes, großes Ganzes vielleicht. Also zumindest manche. Aber die wirklich echte journalistische Arbeit passiert ja quasi am Boden. Also wirklich von den Leuten, die es selber sehen und dann darüber berichten. Weil das ist halt echt, das ist so wichtig. Und ich finde, es kriegt nicht genug Anerkennung. Also deswegen fand ich es auch interessant, die Story einmal zu erzählen.
Ja, und ich finde es auch extrem, weil wenn man sich gleichzeitig, also er ist ja sehr optimistisch, wenn man sich gleichzeitig so die Hard Facts, sage ich mal, anguckt zu, das hattest du ja auch bei dem Interview mit Mero erwähnt, zu Reporter ohne Grenzen, wie Indien insgesamt so dasteht und wie die Verhältnisse eben für medienschaffende Personen dort ist, dann ist es ja echt ein, also absolut katastrophal einfach.
Ja. Und ja, genau. Und im Kontrast fand ich das nämlich auch ganz spannend, weil ich meinte ja auch, dass, also Meeru Jaffer war ja in den 70er Jahren, bei der Indira Gandhi-Phase war sie ja schon, da war sie ja jung. Und sie meinte ja, dass im Prinzip damals diese Notstandsgesetze, zu der Zeit hatte sie mehr Hoffnung, war sie hoffnungsvoller als jetzt bei der Demokratie, die aktuell da irgendwie...
In Anführungszeichen. Ja.
Ja, in Anführungszeichen. Ja, und das zeigt es einfach auch. Aber es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich denke mir halt schon, dass, also der jüngere Journalist, Mandy Punia, der ist da deutlich hoffnungsvoller. Und die sind ja auch sehr kreativ in den Lösungswegen. Und ich denke, wenn die sich jetzt zusammenraufen, ich habe schon Hoffnung, dass die meisten Leute dann aber doch, ja, dass das schon echt was bringen kann. Also man sieht ja, dass es was bringt. Also es ist ja wirklich so. Nicht total utopisch. Aber klar, die politische Lage ist halt schwierig im Moment für Journalisten.
Ja, also ich finde klar, natürlich, also ohne Hoffnung ist es sowieso sinnlos, fast schon. Aber genau, aber man muss der Realität auf jeden Fall ins Auge gucken. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt und ja, hier auf der Amnesty International Seite steht auch, seit dem 30. September 2020 kann das Amnesty-Team in Indien nicht mehr arbeiten. Die Regierung hatte die Konten von Amnesty International India eingefroren. Daraufhin musste die Organisation den Betrieb einstellen und unsere indischen Kolleginnen wurden entlassen. Also.
Ja, also ich glaube, genau bei der Human Rights Watch gab es da auch, ja, also beim Pressefreiheitsranking war Indien halt auch ziemlich, das steht nicht gut da. Düster. Aber deswegen braucht man halt auch Leute, die mutig genug sind, halt dann trotzdem diese Arbeit zu machen. Ne? Und ich finde, das ist echt wichtig. Ja. Und wir haben auch gar nicht so viel, weil, wie fandst du eigentlich Patalog?
Patalog habe ich nicht ganz durchgeguckt. Ich bin bei der zweiten Folge. Aber ich finde es insgesamt sehr interessant auf jeden Fall. Und ich finde es sehr gut gemacht. Also ich muss nochmal sagen, das hatte ich jetzt, als Vera und ich gesprochen haben, jetzt so für die Folge, da hatte ich Patalog noch nicht gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, wie wenig ich Prime eigentlich gucke. Und ich glaube, das wird insgesamt so ein bisschen... Vielleicht auch nur in Deutschland. Ich glaube, in Indien ist es viel beliebter als hier. Aber...
dass viele Sachen, die in Indien bei Prime zugänglich sind, sind bei uns nicht zugänglich. Das gibt alles bei UK, Amazon oder bei dem amerikanischen. Also das landet ja auch gar nicht bei uns. Aber die Serien schon, die sind echt gar nicht schlecht. Also
genau. So. Und Patalog ist auf jeden Fall eine Serie, die ich nicht nur, also die ich auch schon bevor ich angefangen habe, die zu gucken, wo ich halt sehr, sehr viel Positives drüber gehört habe und es lohnt sich auf jeden Fall. Also da könnte man auf jeden Fall reingucken und es ist halt auch interessant, wie die Rolle von Journalisten dort dargestellt wird. Also man muss auch sagen, kleiner Disclaimer, auch Patalog ist brutal.
Aber ich finde zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel auch Mirzapur gesehen und ich finde halt, also die ist wirklich extrem brutal, die Serie, so auch eine Gangster-Serie. Patalog ist brutal, aber ich finde, es hat irgendwie Sinn. Also, ja, ich meine, es ist halt ein bisschen gruselig, aber es ist halt hart. Ich finde nicht, dass es für den Effekt war, ist, was ich sagen will. Und diese Serie ist wirklich ziemlich intelligent gemacht und geschrieben.
Ja, naja, genau. Und genau, ich wollte noch fragen, was ist mit Journalistenfilme?
Oh ja, das stimmt. Sorry, das müssen wir echt am Schluss noch mal kurz sagen.
Ja.
Wir haben ja angefangen mit dem anderen Podcast und nochmal, ja, fette Empfehlung an im Kasten an die Jungs, die da sich geöffnet haben für das Experiment indischer Film. Und es ist noch jemand anders auf mich zugekommen, nämlich jemand, der den Podcast Journalistenfilme hat. Und der wollte sich auch mal mit den indischen Medien auseinandersetzen. Und ich habe ihm mal 5 Filme empfohlen und wir werden da jetzt auch Ende April mal drüber reden. Und ich bin sehr gespannt, was seine Einschätzung ist und seine Perspektive auch, weil er da, glaube ich, auch gerade so im Journalistenbereich wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf hat. Weil wir machen halt wirklich hauptsächlich Filmjournalismus quasi und gucken, was Medien schreiben oder ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes als, also jetzt habe ich so ein bisschen mit das ist ganz witzig, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen länger gebraucht haben, diese Folge aufzunehmen, konnten wir ja durchaus noch mit Mandipunia reden, das hatte ich vorher noch nicht, das Interview. Ja, dadurch habe ich jetzt mal ein bisschen den Einblick bekommen, wer da die wirklich harte Arbeit macht. Ich mache ja nur so Interviews mit Stars oder Regisseuren und das ist halt, das hat halt andere Kriterien, finde ich. Ja. Deswegen bin ich echt gespannt auf seine Perspektive und wie der die Filme findet.
Ja. Voll cool. Den werden wir dann vielleicht auch nochmal verlinken, also die Internetseite von Journalistenfilme und den Podcast von Journalistenfilme.
Das können wir schon mal machen.
Genau, und ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich finde es sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich weiß, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt und ich werde niemals aufhören, das zu sagen, ehrlich gesagt. Ich finde es cool, wenn Menschen sich neuen Blickwinkeln öffnen. Also es ist halt das eine, Filme zu gucken, um sozusagen die Dinge zu bestätigen, die man sowieso schon weiß oder die man sowieso schon kennt. Und was ganz anderes, sich halt neuen Dingen zu öffnen, wo man halt selber vielleicht auch wirklich beobachten muss und sich halt auch in andere hineinversetzen muss. Von daher richtig, richtig cool, dass es jetzt so geklappt hat.
Genau, und manchmal muss man halt ein bisschen abwarten, wenn man urteilt, was realistisch ist und was nicht, weil was realistisch ist in Indien ist nochmal was anderes vielleicht.
Ja.
Genau.
Okay, alles klar, dann würde ich sagen, das war eine sehr coole Folge.
Ja, bis zur nächsten Folge. Ja.
Genau. Macht's gut.